Das ist keine neue Ausgabe von «Apropos». Wir sind noch in der Osterpause. Dafür haben wir heute eine Spezialfolge, nämlich ein Gespräch mit unserem langjährigen Gerichtsreporter Thomas Hassler. Er schaut zurück auf 35 Jahre, als er vom Gericht berichtet hat und erzählt darüber, was ihn fasziniert an Menschen, die kriminell werden. Das Gespräch, das gehört zu unserem neuen Crime-Podcast «Unter Verdacht». Die erste Folge von diesem Podcast, die könnt ihr auch schon hören, wenn ihr ein bisschen zurückgeht in diesem Feed. Und mehr Folgen von diesem Podcast gibt es unter tagesanzeiger.ch/unter-verdacht. Viel Spass bei dieser heutigen Folge und wir hören uns morgen wieder.
Das ist eine Bonusfolge von «Unter Verdacht», einem Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz basiert sind und unsere Redaktion beschäftigt haben. Und dabei helfen uns jeweils eine Expertin und ein Experte zum Daten, Motiv, gerichtliche Prozess oder auch die Abgründe vom Menschlichen besser einordnen. Einer davon ist der Thomas Hassler. Er ist langjähriger Gerichtsreporter vom Tagesanzeiger und ist heute selber Richter am Kriminalgericht Vaduz im Liechtenstein. Bei «Unter Verdacht» hilft er uns immer dann, wenn es um juristische oder auch um rechtliche Fragen geht. Und heute wollen wir ihn genauer kennenlernen. Mein Name ist Sarah Spreiter. Hallo Thomas.
Hallo Sarah.
Thomas, du bist bei zahlreichen Verhandlungen mit dabei gewesen. Erinnerst du dich noch an deine erste?
Oh ja, Weihnachten 1989. Am 22. Dezember bin ich das erste Mal vor einem Gericht gewesen, und gerade schon beim geschworenen Gericht. Es ist damals um einen 32-jährigen Österreicher gegangen, der Stefan K., der einen Bankangestellten umgebracht hat, der Heinz E. Und zwar hat er ihn darum umgebracht, weil er das Gefühl hatte, der Heinz E. könnte seiner Bank verraten, dass er, also der Stefan K., im Sinn hat, die Bank um 30 Millionen Franken zu erleichtern. Er ist dann nachher zu 20 Jahren, damals hat es noch Zuchthaus geheissen, zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Und der Stefan K., er hat natürlich auch damals schon psychiatrisch begutachtet und hat festgestellt, dass er eine geistig mangelhafte Entwicklung hinter sich hat, dass er eine krankhafte Lügensucht hat, und zwar von erheblichem Ausmaß, und zwar das Ganze verbunden mit einer, wie es heisst, grenzenlosen Geltungssucht. Also ich hatte alles gehabt. Ich hatte das tödlichste Delikt gehabt. Ich hatte forensische Psychiatrie im ersten Fall gehabt. Ich hatte das geschworene Gerichtsurteil gehabt. Ich hatte eine hohe Zuchthausstrafe gehabt. Also ich hatte die volle Dröhnung, wo eigentlich die Justiz und Gericht einem angetan hatte, habe ich in meinem ersten Fall am 22. Dezember 1989 erlebt.
Also ein recht heftiger Start.
Ein recht heftiger Start, aber dummerweise hat er mich nicht abgeschreckt, sondern eigentlich eher motiviert.
Zum Glück hat er dich motiviert, sonst wärst du heute nicht da. Wie viele sind nach dem Fall gefolgt? Hast du irgendwie noch mitgezählt?
Ich habe nicht mitgezählt, aber es gibt ja da die Schweizerische Mediendatenbank und dort bin ich nachschauen und ich habe grob geschätzt etwa 2.500 Gerichtsverhandlungen besucht und darüber geschrieben.
Und bleiben dabei alle noch nehmen so in Erinnerung wie bei dem ersten?
Nein, komm, es ist ja beschissen. Ich bin natürlich nachschauen. Ich habe doch keine Ahnung mehr gehabt, wenn ich das erste Mal im Gericht war.
Dann machen wir doch so ehrlich weiter. Erzähl uns von einer Verhandlung oder beziehungsweise einem Kriminalfall, der dich stark beschäftigt hat und wo dir vielleicht bis heute eben präsent ist, das du noch weisst.
Ich muss generell sagen, dass ich Namen sehr schnell wieder vergiss, weil das Problem, das ich habe, ist, ich lese im Schnitt pro Woche 70 Anklageschriften. Und ich kann mir die Namen schlichtweg nicht merken. Auch wenn mich jemand fragt, bist du in dieser Verhandlung gewesen, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich damals in dieser Verhandlung war, aber ich kenne den Fall, weil ich einfach die Anklageschrift gelesen habe. Darum, ich weiss auch nicht, zur Entlastung, was ich auf dem eigenen Hirn behalte ich mir nicht alle Namen, aber es gibt Namen, die ich mir behalten habe, weil einfach auch die Delikte so unglaublich gewesen sind, die sich bei mir eingebrennt haben. Also ich könnte einige erzählen. Einer der schlimmsten, den ich hatte, mal ganz abgesehen davon, dass Delikte, wo Kinder betroffen sind, generell schwer erträglich sind. Einer von diesen Fällen ist der Fall Thiago. Das ist ein 4-Jähriger, der von seiner Mutter gefüttert worden ist mit den schärfsten Lebensmitteln, die es gibt, Chilischoten und weiss der Teufel was alles. Und zum Trinken überkommen hat meistens Essig und Öl. Der hat dann, zum Glück, muss man eigentlich sagen, hat er mit 4 Jahren sterben können. Und der Fall ist darum so wahnsinnig gewesen, weil das ein Adoptionskind war, das man von Brasilien adoptiert hat Und die Mutter, die das Ganze gemacht hat, ist selber damals als Kind aus Brasilien adoptiert worden. Und sie hat dann einfach vor Krieg gesagt, sie sei komplett überfordert mit dem Kind. Ein Stück weit auch nachvollziehbar. Was ich einfach auch verrückt gefunden habe, ist, zum Zeitpunkt, wo die Kriegsverhandlung stattgefunden hat, hat sie schon 4 eigene Kinder gehabt. Und ich mich dann natürlich sofort gefragt habe, ja, und wie steht es mit der Überforderung mit diesen Kindern? Das sind auch Sachen, die einen dann natürlich selber weiter beschäftigen. Es gibt auch andere Fälle, wo ich erinnere mich an die Frau, dort weiss ich jetzt den Namen nicht mehr, die hat nach etwa 20 Jahren Ehemartyrium ihrem Mann verschossen und hat nicht ins Gefängnis müssen, weil jeder eingesehen hat, dass sie nicht ins Gefängnis gehört. Wenn ich mich richtig erinnere, hat ein Richter in Ruth als Beratung sogar gesagt, er hätte sie nur gewundert, dass sie das 20 Jahre ausgehalten hat. Er hätte wahrscheinlich schon nach ein paar Jahren geschossen. Dann gibt es ein Tötungsdelikt aus dem Bodybuilder-Milieu, der Leo, der darum sehr erschütternd war, weil das seine ganze Familie bis heute komplett durcheinander gebracht hat. Das ist eigentlich fast beschönigend zu sagen. Die Mutter von ihm hat mir dann jeweils zu seinem Geburtstag immer eine Kassette mit seinen Lieblingsliedern geschickt. Das ist also über Jahre hinweg hat der Kontakt weiter bestanden. Also, es gibt einen Haufen Fälle, wo man so erzählen könnte, die einem auf die eine oder andere Art und aus dem einen oder anderen Grund auch geblieben sind.
Du sagst, es sind sehr erschütternde Fälle von denen, die du jetzt auch hier erzählt hast. Wie gehst du mit dem um oder wie grenzest du dich ab als Gerichtsreporter?
Stellt ihr euch vor, ihr leset irgendeinen Krimi. Es ist unweigerlich, dass ihr euch Bilder macht. Ihr leset die Geschichte, ihr stellt euch die Landschaft vor, ihr stellt euch die Personen vor, die beschrieben werden und so weiter. Und ihr macht das vierfarbig. Wie im Film läuft bei euch ab, der Fantasie. Wenn ihr Anklageschriften leset, wo Delikt wirklich bis ins Detail beschrieben sind, da geht es nicht nur darum, hat mit dem Messer zugestochen, sondern es ist auch klar beschrieben, wo und mit welcher Intensität und zu welchen Verletzungen das es geführt hat. Das ist schon alles im Detail aufgeführt. Wenn ihr die Anklageschrift so leset, wie ihr einen Krimi leset und euch das vierfarbig vorstellt, dann wird es schwierig in diesem Beruf. Und ich kenne einige, die aufgehört haben als Gerichtsberichterstatter, weil sie aber gesagt haben, ich kann das Zeug nicht dauernd lesen. Und ich glaube, was mir geholfen hat, sind zwei Sachen. Das eine ist sicher die Erfahrung mit der Zeit. Und dass ich in der Lage war bei einer Anklageschrift, ist für mich nie vierfarbig. Es ist auch nie dreidimensional, sondern es ist ein A4-Papier, schwarz auf weiß. Und ich habe eine Distanz zu dem, was ich lese. Und das ist ein Teil von Professionalität, dass du liest es und du lässt es nicht allzu nach an dir ran. Das ist der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist wahrscheinlich auch individuell bedingt. Wenn du mit Kindsmisshandlungen, Kindsmissbrauch, Kindstötungen zu tun hast, ist es, glaube ich, ein Vorteil, wenn du selber kein Kind hast. Ich weiß auch zum Beispiel von einer Staatsanwältin, die sich spezialisiert hat auf diese Fälle. Aber erst nachdem ihre Kinder erwachsen waren, sind sie gesagt, wo Kinder klein waren, habe ich das nicht können. Und das macht es einem auch nochmal einfacher, wenn man nicht einen individuellen, unmittelbaren Bezug zu so Fällen hat.
Du beschäftigst dich mit tiefen Abgründen teilweise vom Menschlichen. Was motiviert dich an dem?
Es klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch, aber es ist einfach absolut faszinierend, was für ein Schauspiel, das sich am Gericht abspielt, mit ganz klar zuteilten Rollen. Die Staatsanwaltschaft, die einen Beschuldigten verurteilt und bestraft, gesehen wird eine Verteidigung, die versucht, das Beste für ihren Mandant rauszuholen. Und zwischen den beiden Pols Gericht, wo sich am Schluss dann entscheiden muss, ja, was ist jetzt Sache und wer hat jetzt Recht. Und wenn man ein bisschen in die Reihe von dem System hineinsieht, wie man sieht, wie zum Teil auch taktisch vorgegangen wird, merkt man einfach, dass es eine unheimlich faszinierende Angelegenheit ist, wo auch über den Fall rausgeht. Es ist nicht so, dass ich jetzt Blut, Schweiß und Tränen jeden Tag brauche, überhaupt nicht, sondern wenn es auch möglich ist, der andere Aspekt von so einer Verhandlung zu sehen, kommt einfach noch etwas mehr dazu. Und dann gibt es noch einen, glaube ich, einen weiteren Teil. Jetzt rein auch als Journalist, sag du mir einen Ort, wo du so nah und so unmittelbar eine reale Lebensgeschichte ankommst, eine Tragödie, eine Wut, eine Trauer, eine Verzweiflung, ein menschliches Schicksal. Ich bin ja von Haus aus quasi ein Politologe und mich hat der Politologieprofessor immer ein bisschen damit hochgezogen. Sie gehören doch ins Bundeshaus auf Bern als, als politischer Korrespondent. Und ich habe gesagt, für mich gibt es keinen langweiligeren Ort, als einfach dort unten instrumentalisiert werden nach den Interessen der Politiker, die dir irgendetwas erzählen. Im Gerichtssaal hast du einfach das pralle Leben, wo einfach etwas völlig anderes ist. Aber das ist, ich weiß auch nicht, vielleicht typbedingt.
Und wo vielleicht trotzdem nicht immer so ist, wie man so aus Krimiserien kennt, oder? Nicht jede Verhandlung ist so spektakulär.
Nein, das ist natürlich. Es gibt auch, wir sagen so 0815-Fälle, das ist klar.
Du bist 35 Jahre lang regelmäßig bei Gerichtsverfahren vor Ort gewesen. Du hast vorher schon gesagt, gewisse Begrifflichkeiten haben sich zum Beispiel geändert. Was hat sich sonst noch verändert in dieser Zeit bei so Prozessen?
Also ich finde, Gerichtsverhandlungen sind sehr viel technischer geworden. Im Übrigen auch das Untersuchungsverfahren. Sie sind viel komplexer geworden. Die Anforderungen, zum Beispiel die Begründung von einer Strafe, die sind unglaublich gestiegen. Also ich kann mich noch an mündliche Urteilseröffnungen erinnern, wo der Gerichtsvorsitzende einem Verurteilten ins Gewissen geredet hat. Also man ist sich vorgekommen, wie die Sonntagspredigt von der Kanzel, aber alles so richtig auf Moralebene. Und ich glaube, wenn heute ein Richter während der Verhandlung vor allem auch durch ungeschickte, moralisierende Bemerkungen würde auffallen, müsste er, glaube ich, heute sofort mit einem Befangenheitsantrag rechnen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, es gibt in der Schweiz etwa 10'000 Leute, die im Anwaltsregister eingetragen sind. Allein ein Drittel davon im Kanton Zürich. Und die schauen natürlich mit Argusaugen auf jeden möglichen Fehler von der Staatsanwaltschaft, vom Gericht. Sie reagieren sofort darauf, machen Beschwerden. Es gehört ja heute schon fast zum guten Ton, oder, dass man die Anklageschrift kritisiert. Sie sind viel zu wenig präzise. Man wissen gar nicht, gegen welche Vorwürfe dass man sich verteidigen muss. Aber durch das, dass man eben Angst hat oder vorsichtig sein muss, nicht sich sofort Beschwerden muss einhandeln, muss man natürlich eben sehr technisch, sehr, sehr am Gesetz nachgehen. Mhm. Und das macht das ganze Verfahren einfach komplizierter, technischer.
Du sagst kompliziert und technisch. Gibt es aber auch so Momente, teilweise irgendwie, ja, wo man mal lacht? Gibt es so ein bisschen leichtere Momente auch vor Gericht?
Also es ist jetzt nicht so, dass mir gerade ein Witz einfallen würde, wo irgendjemand mal erzählt hat. Aber was natürlich möglich ist, dass es aus einer Situation heraus, durch die Art der Frage oder durch die Art der Antwort oder sogar, weil man die Antwort falsch verstanden hat und so weiter, eine Situation ergeben kann, die einfach dann zum Schmunzeln führt. Das Problem ist, dass Strafrecht, Strafprozessrecht, wo man vor Gericht ja anwenden muss, es ist Fachsprache. Bis hinten aber alles Fachsprache, die für Laien zum Teil halt oder grundsätzlich schwer verständlich ist und natürlich in aller Regel überhaupt nicht witzig. Mhm. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was der Richter daraus macht. Es gibt im Zürcher Obergericht einen Richter, der meiner Meinung nach immer wieder gut versteht, vor allem bei Befragung von Beschuldigten, auf die Fachsprache zu verzichten. Er probiert dann so zu schnarren, mit dem, wenn er den Handwerker vor sich hat, dann redet er halt mit dem Handwerker, mit dem Schreiner, mit dem Strassenarbeiter. Und ich kann mich erinnern, es ist schon mal einer vor Gericht gestanden, der eine Straftat begangen hat, wo ich nicht mehr weiss, was er angestellt hat. Ich weiss nur noch, dass das Ganze unter dem Einfluss von extrem viel Alkohol passiert ist. Also der muss ziemlich Promill getankt haben. Der Richter könnte ihm jetzt ja auch vorheben, sie haben ja damals 0, bis 1, ich weiss nicht was gehabt. Sondern er hat ihm einfach gesagt, sie haben doch damals schon ziemlich viel Öl am Hut gehabt.
Also ganz klare Worte.
Ja, und jeder hat gewusst, was er meint.
Mm-hmm. Du hast vor Gericht erfahren, was es heisst, wenn Menschen für ihre Taten Verantwortung tragen müssen. Was ist denn in deinen Augen eine gute Strafe?
Also grundsätzlich muss ich sagen, meine Augen spielen in dem Zusammenhang überhaupt keine Rolle, weil es ist das Gericht, das entscheiden muss. Eine gute Strafe, da würde ich als erstes fragen, ja gut für wer? Gut fürs Gericht, gut für einen Staatsanwalt, gut für einen Verteidiger, gut für einen Beschuldigten, gut fürs Opfer. Und jeder sieht es anders. Ich glaube, das Konzept von guter Strafe, es gibt ja, Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit, gibt's ja, oder ist Recht auch Gerechtigkeit, müsste ich auch fragen, ja, aus welcher Optik schaut man etwas als gerecht an. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mit dem Konzept Gerechtigkeit in einem Gerichtsverfahren nichts anfangen. Weil es eben darauf ankommt, aus welchem Blickwinkel schaut man es an. Man sagt ja zum Beispiel immer, ein Opfer will eine möglichst hohe Strafe. Das muss überhaupt nicht stimmen. Es gibt sehr viele Opfer, die sagen, mir ist die Strafe egal, mir ist die Verurteilung wichtig. Mhm. Weil die Verurteilung das Zeichen ist, dass man mir eine Geschichte glaubt hat. Das ist für gewisse Opfer wesentlich wichtiger, als ob über 2 oder 3 Jahre überkommt. Im Artikel 47 vom Strafgesetzbuch heisst es, das Gericht bemisst die Strafe nach dem Verschulden des Täters.
Sehr sperrig.
Ja, aber auf der anderen Seite, das eben, aber das kann zum Beispiel bedeuten, dass aus dem Grund aus, zum Beispiel eine Person, die eine Straftat im Zug von einer schweren Psychose begangen hat, quasi nicht verurteilt wird. Oder wenn er schuldunfähig ist, kann man ihn nicht verurteilen, weil er kein Verschulden hat. Er mhm. hat nicht gewusst, er ist nicht in der Lage gewesen, zu erkennen, dass er etwas macht und er nicht darf. Und er ist auch nicht in der Lage, dieser Einsicht nach entsprechend zu handeln. Also kann man ihn nicht verurteilen. Oder wenn die Schuldfähigkeit nicht voll aufgehoben ist, dass die Strafe oben runterkommt. Ich meine, wer sich noch erinnern kann, ein Lotsenmord, das war ja der tragische Flugzeugabsturz in Überlingen, wo nachher einer aus dem Ostblock, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, seine Frau oder sein Kind verloren hat bei dem Flugzeugabsturz und nachher einen von Skyguide dafür verantwortlich gemacht hat. Und der ist nachher bei ihm daheim vorbei und hat ihn umgebracht. So quasi als, meine Familie ist tot, jetzt bist du halt auch tot. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er 3 Jahre überkommen, weil er nach einer Schuldunfähigkeit war. Wenn er voll schuldfähig gewesen wäre, hätte er vielleicht 20 Jahre überkommen, lebenslänglich.
In der Gerichtssaal wird man zum Teil auch mit der düsteren Seite des Menschen konfrontiert. Hat dein Beruf und deine Beschäftigung mit dem deine Sicht auf uns Menschen oder auch auf uns als Gesellschaft verändert?
Nein, ich glaube überhaupt nicht, nein. Ich meine, dass der Mensch zu allem fähig ist, das zeigt die Menschheitsgeschichte überdeutlich, wenn man zurückgeht oder wenn man es auch aktuell anschaut. Man muss ja nur in die Ukraine, in Gazastreifen, in Jemen oder in gewisse afrikanische Länder schauen. Das ist ein bisschen natürlich eine philosophische Frage. Es gibt da das berühmte Zitat vom englischen Philosoph Thomas Hobbes, «Homo homini lupus», «Der Mensch ist des Menschen Wolf». Was hat der Hobbes damals gemeint? Er hat gemeint, der Mensch ist zum Schlimmsten fähig. Der zweite Teil von dem Zitat weiß man eigentlich gar nicht mehr. «Der Mensch ist des Menschen Gott». Das heisst, aus ihrer Sicht, der Mensch ist auch zum Besten fähig. Und in welche Richtung sich ein Mensch entwickelt und sich bewegt, hängt von den Umständen ab. Der Hobbes hat das damals natürlich politisch gemeint, oder? Dass man ein Staatsgebilde braucht, wo das Beste vom Mensch rausholt, möglichst demokratisch, möglichst moralisch, möglichst rechtlich. Und ich finde, das eigentlich politische Konzept von ihm passt eben auch sehr gut auf unser individuelles Leben und auf unseren Umgang mit Menschen. Wenn es uns klingt, das Beste aus dem Menschen rauszuholen, finde ich, ist das schon ein guter Schritt Richtung Prävention. Aber man muss nicht so tun, wenn es die einzige Möglichkeit ist. Ja, der Mensch ist des Menschen Wolf. Er ist zum Schlimmsten fähig. Es ist einfach so. Und das habe ich auch vor Gericht immer wieder gesehen.
In der Redaktion ist bekannt, dass du es sehr genau nimmst mit juristischen Begriffen. Darum brauchen wir ja auch hier in diesem Podcast. Was sind so Fehler, die Laien immer wieder machen? Oder welche Klischees sind vielleicht auch total falsch?
Oh Gott, wie lange haben wir Zeit? Also, mal zu den Fehlern, die immer wieder gemacht werden. Es gibt im Schweizer Strafrecht keine Haftstrafen. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es, glaube ich, auch in Deutschland nicht. Also, man wird in der Schweiz nicht zu 4 Jahren Haft verurteilt. Haft ist zwar eine Form von Freiheitsentzug, aber nie auf der Basis von einem Strafurteil. Also, wir kennen es natürlich. Untersuchungshaft, Ausschaffungshaft, Sicherheitshaft, Administrativhaft und so weiter. Dort kommt das Wort Haft vor. Im Zusammenhang mit einer Verurteilung nie von Haft reden. Punkt 1. Punkt 2. Geldstrafen und Bußen sind 2 komplett unterschiedliche Strafen. Eine Buß muss man immer zahlen, eine Geldstrafe kann auch bedingt sein. Und wenn ich gerade noch etwas sagen darf zu der Geldstrafe, die setzt sich ja zusammen aus der Anzahl Tagessätze und die Höhe der Tagessätze. Also zum Beispiel, es wird einer verurteilt zu 120 Tagessätze an 30 Franken. Das sind, glaube ich, 3'600 Franken. Bedingt oder nicht bedingt. Es ist wichtig, dass man beides nennt. Weil der erste Teil, die 120, das sagt etwas über das Verschulden. Der Frankenbetrag hinten sagt etwas über die Einkommensverhältnis. Und wenn man einfach sagt, es hat einer eine Geldstrafe von 3600 Franken kassiert, könnte das auch 10 Tage Sätze an 360 Franken sein. Das heisst, der Typ hat eine milde Strafe, 10 Tage Sätze, aber hat recht Geld, darum muss er 360 pro Tag. Oder? Darum beides erwähnen. Der dritte Fehler: Es gibt in der Schweiz keine Angeklagten mehr. Es sind einfach Beschuldigte. Man findet in der Strafprozessordnung findet man die Angeklagten nicht mehr.
Ist das gestrichen worden?
Einfach ersetzt worden, weil das Problem war, zuerst hat man einen Verdächtigten gehabt, dann hat man einen Beschuldigten gehabt, dann hat man einen Verurteilten gehabt, man hat die gleiche Person im Rahmen des ganzen Strafverfahrens immer anders gesagt. Mhm. Dann hat man gesagt, wir hören mit dem auf, sondern es ist einfach von A bis Z, bis es rechtskräftig ist, ist es einfach ein Beschuldigter.
Also ein bisschen vereinfacht.
Ja, und dann noch ein Satz zum Klischee, wo vor allem Anfänger gern unterlaufen. Man liest ja ab und zu in Artikeln, der Beschuldigte habe das Urteil regungslos entgegengenommen. Da frage ich mich immer, ja, was haben wir denn erwartet? Ich meine, da hockt einer vielleicht 3 oder 4 Jahre in Untersuchungshaft. Wenn er einen guten Verteidiger hat, hat ihn der Verteidiger darauf vorbereitet, was auf ihn zukommt. Er weiß ja vielleicht selber, dass er die Tat begangen hat, auch wenn er es formell bestritten hat. Und jetzt kommt er einfach noch die Strafe über. Und wer jetzt erwartet, dass er jetzt nach 4 Jahren im Knast vor Gericht zusammenbricht, der hat einfach die falsche Erwartung. Also das ist ein klassischer Anfängerfehler.
Es ist halt eben doch nicht wie im Krimi.
Nein, es ist nicht wie im Krimi.
Du hast einen Rollenwechsel gemacht. Du bist vom Journalist zum Richter geworden. Schaust du jetzt anders auf Prozess?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, egal ob ein Journalist oder ein Kriminalrichter, der Grundgedanke ist eigentlich immer der gleiche. Wir haben ja vorher mal gerade kurz vor Gerechtigkeit geredet. Ein Wort, das ich im Zusammenhang mit Strafprozessen eigentlich gar nicht mag. Für mich der zentrale Begriff in dem Zusammenhang ist Fairness. Als Journalist hat für mich Fairness bedeutet, ich muss alle Beteiligten in einem Artikel mit ihren besten Argument darstellen. Das ist fair. Als Kriminalrichter mache ich eigentlich nichts anderes. Ich höre allen Beteiligten und ihren Argument zu, muss nachher gewichten und muss nachher in sogenannt freier Beweiswürdigung zu einem Urteil kommen. Eins allerdings hat sich massiv geändert. Ich habe früher als Journalist, wenn die Richter über das Urteil beraten haben, das ja nicht öffentlich ist, habe ich mir überlegt, was würde ich an dieser Stelle machen. Ist der für mich schuldig und welche Strafe würde ich geben? Ich merke jetzt eigentlich, es sind immer spannende Fragen, keine Frage, aber ich merke jetzt, was für furchtbare Sandkastenspiele, das ich betrieben habe. Ich habe entscheiden dürfen. Und die Entscheidung hat absolut null Konsequenzen gehabt. Jetzt als Kriminalrichter muss ich entscheiden. Mhm. Ich kann nicht sagen, oh, das ist mir zeitlich gegangen heim. Und was ich gemerkt habe, ist, selbst nach bestem Wissen und Gewissen und auf der Basis vom geltenden Recht, alles wunderbar, aber es nimmt dir niemand die Verantwortung ab. Und du merkst, dass das, was du entscheidest, Konsequenzen hat. Wenn du einem Menschen, der 70 ist, 6,5 Jahre ins Gefängnis sperrst, stellst du dir vor, was das für ihn heisst. Aber wenn du das Gefühl hast, das entspricht seinem Verschulden, dann musst du dir Strafe ausfällen. Ob es dir wohl ist oder nicht. Und sich dieser Verantwortung bewusst sein. Da wirst du, glaube ich, oder ich, ein Stück demütig. Und das ist die grösste Veränderung. Aber alle Seiten mit ihren besten Argumenten fair sein, das, glaube ich, hast du als Kriminalrichter als Job genauso wie du als Journalist der Anspruch müsstest haben.
Hast du aber auch mal ein bisschen den Wunsch, zurück in die Rollen als Journalist zurückzukehren?
Nein, nicht, dass ich grundsätzlich Nein sage, aber ich habe es so lange gemacht und ich mache es jetzt schon seit relativ kurzer Zeit nicht mehr, dass ich habe noch keine Entzugserscheinungen. Das kommt vielleicht kommt es auch nicht, aber ich habe so viele Verhandlungen gehabt, dass ich jetzt im Moment ohne, ja, nicht schlecht rauskomme. Ich bin ja immer noch verbunden durch das, dass ich so viele Anklageschriften lese. Also ich weiß immer noch, was los ist. Ich muss es nicht unbedingt jetzt gerade noch wieder im Gerichtssaal haben.
Du beschäftigst dich sehr stark eben mit so wahren Verbrechen und das machen eben auch sehr viele andere Menschen. Sie lesen Bücher, sie hören Podcasts, sie schauen Serien über wahre Verbrechen. Was fasziniert uns an diesen Abgründen von anderen Menschen?
Kennt ihr das Lied von Mani Matter beim Coiffeur?
Beim Coiffeur bin ich gesessen, vor dem Spiegel schaue drin. Und sehe der drin einen Spiegel, der an Wand ist vis-à-vis. Und der drin wieder spiegelt sich der Spiegel da vor mir.
Als er gesessen ist und in den Spiegel hineingeschaut hat, und der Spiegel hat sich in einen anderen Spiegel gespiegelt und der Spiegel wieder in einem weiteren. Und das ist immer so weitergegangen, bis er nur noch, wie heisst es, glaube ich, ein Gaufenknopf war und so weiter. Und dann hat ihn ein metaphysisches Gruseln erfasst.
Vor Klopf habe ich mein Maul aufgesperrt, dass ich im Korridor gerade 100 Müller mit aufgegangen wie ein Männerchor. Ein Männerchor aus mir allein, ein keibig spässiges Gefühl. Ein metaphysisches Gruseln hat mich gepackt im Coiffeurgestühl.
Und ich glaube, das ist genau das, was mit uns passiert, wenn wir so Zeugs lesen. Dass es, wir schauen nicht in einen Spiegel, sondern wir schauen in einen Abgrund von menschlichem Handeln. Hocken gleichzeitig, wenn wir bei dem Bild bleiben, im Coiffeurstuhl drin, wo uns nichts passieren kann. Und ist uns wohl mit dem Gruseln, wo uns umgibt. Und ich glaube, das ist eine Faszination. Auch ganz abgesehen davon, dass man, ich glaube, der Mensch hat ein unglaubliches Interesse an anderen Menschen und an Geschichten an anderen Menschen. Und halt auch ein Schicksal. Und mir ist lieber, dass jemand so etwas liest, als irgendein Arztroman mit irgendeiner Fantasiefigur irgendwo an der Küste von Irland. Nichts gegen die Küste von Irland, ich bin ein riesen Fan davon.
Aber kannst du in dem Fall die Faszination schon nachvollziehen?
Ja, ja, klar, aber du fragst natürlich der Falsch, oder? Also, ich bin dieser Faszination über 30 Jahre erlegen. Und die Gefahr besteht, dass ich deren auch weiterhin erlege. Es gibt einfach nichts Faszinierenderes, als andere Menschen zu erleben in ihrem Sein und Tun und Haben und so weiter. Und von dem Interesse lebt natürlich dann auch die Buch- und Filmindustrie.
Konsumierst du das auch?
Ja, podcastmässig, ja. Ich lese seit Jahren Zeitverbrechen, also vor Wochen Zeitung Zeitverbrechen. Das sind, glaube ich, auch die ersten gewesen. Seit kurzem höre ich auch meine liebe Freundin Brigitte Thürlimann bei Republik zu mit ihrem Crime-Podcast. Und jetzt natürlich in Zukunft, logisch, der Podcast unter Verdacht, logisch.
Das hoffen wir doch, noch ein bisschen Schleichwerbung an dieser Stelle.
Klar, Bücher, vielleicht das noch, Bücher lese ich nicht. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich sehr viel von diesen True Crime selber kenne oder sogar selber in der Verhandlung gesessen bin, wo ich jetzt nicht mehr unbedingt darüber lesen muss. Was ich allerdings mit Begeisterung lese, respektive gelesen habe, sind Krimis von ihrer früheren Kollegin Christine Brandt. Und zwar einfach darum, weil ich finde, sie hat auf eine unheimlich spannende und auch raffinierte Art Elemente von tatsächlichen Verbrechen, wo sie zum Teil auch darüber geschrieben hat, in ihre fiktiven Storys eingebaut. Und das ist für mich dann beim Lesen natürlich auch ein zusätzlicher Reiz, innerhalb von dieser fiktiven Geschichte die richtigen, die wahren Elemente zu entdecken.
Zum Schluss noch, für was braucht es denn überhaupt Geschichten über wahre Verbrechen? Können die irgendwo durch vielleicht auch Aufklärungsarbeit leisten oder soll sie es einfach unterhalten?
Ich glaube, sie tun vor allem unterhalten. Ich sehe das mit der Aufklärungsarbeit nicht so. Man muss sich vor Augen halten, in der Schweiz pro Jahr gibt es etwa 100'000 Urteile. Und True Crime hat in der Regel ein paar Fälle, aber immer nur die spektakulärsten, die grausamsten, die faszinierendsten. Aber bei 100'000 Verurteilungen kann man sich vorstellen, wie viele davon wirklich aufregend, angsteinflößend, spektakulär sind, wo sich lohnen würden für eine True-Crime-Beschreibung. 50% der Verurteilungen sind Strassenverkehrsdelikte. Du findest Strassenverkehrsdelikte nicht in einer True-Crime-Serie, schlichtweg nicht. Dann gibt es einen Haufen Verurteilungen wegen Drogenkonsum, findest du im True-Crime nicht. Du findest viel aus dem Ausländerrecht, findest du im True Crime nicht. Und von dort her, du kommst eigentlich höchstens noch ein leicht verzerrtes Bild über, in dem du das Gefühl hast, die True Crime-Geschichte, das ist die Realität vor Kriminalität und das ist es nicht. Und von dort her sehe ich nicht, wo dort der Aufklärungsaspekt wäre, sondern ich glaube, dort ist einfach wirklich der Unterhaltungseffekt auf der einen Seite und vielleicht noch ein zusätzlicher Gruselaspekt, weil man weiß, das ist auch wirklich passiert. Und es ist nicht aus der Fantasie von irgendeinem Hirn, von einem Autor oder von einer Autorin, sondern das ist das, was wirklich passiert ist. Aber ich will natürlich einen Aspekt, will ich in eigener Sache natürlich, wenn ich da schon quasi als Fachmann eingeladen bin, True Crime Podcast, gehen auch die Möglichkeit, quasi wie hinter die Kulissen zu sehen. zu sehen, wie etwas abläuft. Mehr verstehen als nur A hat B umgebracht und muss für 7 Jahre ins Gefängnis, sondern nicht nur einfach nur ein Motiv, sondern auch, was läuft eigentlich auf Gerichtsebene, wie geht Gericht mit so einem Fall um, was machen die Staatsanwaltschaften mit so einem Fall und so weiter. Ein tieferes Verständnis für das Wirken der Justiz überkommen. In dem Sinn finde ich auch Podcasts im True-Crime-Bereich nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig. Weil ich glaube, mit der Justiz ist das gleiche Problem wie mit der Schweizer Nationalmannschaft. Jeder weiß, wie die richtige Mannschaftsaufstellung wäre und jeder hält sich für einen Experten.
Danke, Thomas, für den Einblick und die Expertise.
Danke dir, Sarah.
Das war das Gespräch mit Thomas Hasler, unserem Experten und langjährigen Gerichtsreporter. Und das war eine Bonusfolge vom Podcast «Unter Verdacht» am Schweizer Crime Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Mein Name ist Sarah Spreiter und ich moderiere den Podcast «Im Wechsel» mit Noah Fendt. Die erste Folge, die könnt ihr jetzt schon hören. In Zukunft gibt es jeden Monat einen neuen Fall, der über 3 Folgen erzählt wird. Hört rein, wir freuen uns. Ciao.